fertig? Ich bete noch kurz. So. Herr, ich danke dir, dass wir hier gemeinsam stehen dürfen vor dir und dass wir etwas hören dürfen, Herr, aus Israel, von deinem Volk. Lass es zu uns sprechen und danke, dass du der bist, der gegenwärtig ist in dem Heiligtum, aber auch hier heute Morgen mit uns, Herr. Amen.
Ja, liebe Gemeinde, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die warmherzige Aufnahme der Leitung der Gemeinde schon gestern Abend. Und ich muss sagen, ich bin ja viel unterwegs, aber was ich bisher noch nicht gesehen habe, dass der Pastor am Schlagzeug oder am Cajon sitzt und den Lobpreis rockt. Und ich sehe schon, ihr habt hier Talente in der Gemeinde, die auf mehreren Levels unterwegs sind, Piano und Technik und Livestream und so weiter. Wunderbar, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, die dürfen wir nutzen und sie in seinem Reich einbringen. Bevor ich mit der Botschaft anfange, möchte ich ein paar Ansagen machen. Ich habe unten einen Tisch dabei mit unterschiedlichsten Materialien. Unter anderem habe ich so kleine Heftchen dabei, die ich euch sehr ans Herz lege. Bitte nehmt so viel wie möglich mit. Nichts gegen Juden, aber ich glaube, das ist euch schon sehr oft begegnet, wenn ihr irgendwo ein Gespräch habt über Israel oder über das jüdische Volk, dann sagen sie, ja, wir haben ja nichts gegen Juden, aber was die Israelis da unten machen im Orient, das geht ja gar nicht. Ja. Und da haben wir so ein kleines Heftchen gemacht, das, ich möchte mal sagen, eine andere Seite darstellt und ein Stück weit auch zeigt, wie es wirklich Realität ist, was Realität ist in Israel. Bitte verteilt das von diesem Faktencheck A bis Z. Da sind auch wichtige Fragen drin, die wir da beantworten. Wem gehört das Land? Haben Juden Palästina geraubt? Ja, das sind ja die Streitpunkte, die wir bis heute in verschiedenen Medien hören, die immer wieder transportiert werden. Und dieses Heft Faktencheck A bis Z, das hat so einen Rückenwind bekommen. Wir haben es letztes Jahr im Sommer veröffentlicht und bis heute haben wir über eine halbe Million dieser Hefte gedruckt. Schulen haben es bestellt, selbst eine Universität hat dieses Heftchen bestellt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir Wahrheiten über Israel weitergeben. Deswegen machen wir auch den Dienst in einer Zeit, in der so viel Halbwahrheiten über Israel verbreitet werden, vor allem auch durch unsere Medien hier in unserem Land. Deswegen ist es wichtig, auch die Seite zu zeigen, die meistens unterbelichtet ist. Deswegen habe ich mich entschlossen, auch nach Israel zu gehen und das auch filmisch aufzubereiten, den Menschen dort eine Stimme zu geben und das zu zeigen, was sonst nicht gezeigt wird. Das Wort aus Jerusalem, das erscheint alle 2 Monate. Da kommen Berichte von unserer Arbeit in Jerusalem auch und in Deutschland. Da kommen theologische Beiträge, die vielleicht ein etwas anderes Licht auf die Theologie in unserem Land oder grundsätzlich werfen. Ich möchte euch herzlich einladen, nehmt es mit. Lasst uns gerne eure Adressen da. Ja, da gibt's unten so einen braunen Karton, die Karten, die normal da zur Verfügung stehen, die sind gestern alle irgendwo weggekommen oder aufgebraucht worden. Wie auch immer, ihr dürft gerne eure Adresse eintragen, dann schicken wir euch das alle 2 Monate kostenlos zu. Weihnachten steht vor der Tür. Und liebe Geschwister, ich kenne uns ja alle, am Heiligabend fällt es den meisten ein, Geschenke zu kaufen. Ich habe Abhilfe dabei, ihr könnt heute eure Weihnachtsgeschenke kaufen, zum Beispiel so ein Israel-Kalender, das sind hebräische Buchstaben, da steht Ahava drauf, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das heißt Liebe. Und meine liebe Frau, die hat hier 12 hebräische Namen erklärt, immer mit einem Bild dazu, sehr interessant, das hat dann auch ein Stück weit noch einen Mehrwert. Und was ich mitgebracht habe, das ist etwas Außergewöhnliches, das ist eine Kosmetikserie. Und Ja, was hat das hier in der Gemeinde verloren? Ich sag's euch gleich. Arugot heißt diese Firma. Wir sehen auch gleich einen kurzen Clip. Und dieser Itai Lachmann, der diese Firma gegründet hat, zusammen mit seiner Frau vor einigen Jahren, er hat nach Kosmetika gesucht, vor allem als sie Kinder bekamen, und nach Kosmetika, nach Duschgels und so weiter, wo keine chemischen Zusätze drin sind. Und er hat festgestellt, das ist möglich, mit Pflanzen, mit den Pflanzen, die Gott geschaffen hat, kann man das machen. Das ist natürlich ein bisschen ein größerer Aufwand. Und ich war begeistert davon. Wir haben einen Film darüber gemacht, das seht ihr gleich, einen einminütigen Ausschnitt. Und er hat mir gesagt, seit dem 7. Oktober ist sein Geschäft natürlich eingebrochen, kein Tourismus mehr und so weiter. Und ich habe ihm gesagt, schick mir doch eine Palette mit deinen Materialien. Und ich denke, ich bin überzeugt davon, dass man das auch hier in Deutschland, dass es Freunde finde, die das mitnehmen. Ich selber nehme das, schaut mich an. Ja, vielleicht können wir den Film kurz zeigen. Das ist Itai Lachmann, ihr seht, er ist ein orthodoxer Jude.
Unser Konzept ist, dem Körper das zu geben, womit er sich selbst regenerieren kann. Auch Ofer Kim wurde von den Terroristen am 7. Oktober überfallen, weshalb unser Betrieb für 12 Tage geschlossen blieb. Die Frage war, wie es weitergehen sollte. Wer kauft schon Kosmetika, wenn gerade ein Krieg ausbricht? Für uns ging es immer darum, natürliches Wohlbehagen zu den Menschen um uns herum zu bringen. Ihnen schlicht Gutes zu tun.
Genau, wir haben hier einen, ich glaube, sehr interessanten Dokumentarfilm gemacht. Wenn euch diese Bilder, die ihr hier gesehen habt, gefallen haben, dann ist es auch einer Person zu verdanken, die heute in unserer Mitte ist, einer unserer Kameraleute, ich würde mal sagen der Beste, Professor Dr. Jürgen Würzinger, ist extra aus Landshut hierher gekommen. Ganz herzlich willkommen. Wir werden Anfang Dezember wieder nach Israel reisen, um wieder neue Filme vorzubereiten. Und es ist immer gut, wenn man gute Leute im Team hat. Ja, wir kommen zu unserer Botschaft. Ergreife deine Berufung. Ich könnte auch sagen, Deutschland, ergreife deine Berufung. Jetzt sagt der eine oder andere Israel-Freund vielleicht, ja Moment mal, wir haben gedacht, da kommt eine Israel-Predigt. Aber ihr werdet sehen, dass die Berufung Deutschlands sehr viel mit dem jüdischen Volk, mit Israel zu tun hat. Ich glaube, wir alle kennen die Berufung des jüdischen Volkes. Können wir vielleicht das nächste Bild machen? Ich glaube, das, oder muss ich es anschalten? Ah ja, sehr gut. Wir kennen alle die Berufung des jüdischen Volkes. Ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 12, lesen wir das. Der Abraham, der bekam ein außergewöhnliches Mandat, das an keine andere Person auf der ganzen Welt so erging. Durch dich und durch deine Nachkommen sollen einmal alle Familien auf der ganzen Welt gesegnet werden. Wow! Durch dich und deine Nachkommen sollen einmal alle Familien unter den Segen des Himmels kommen. Diese Berufung hat Gott auch noch an ein Land geknüpft. Dir und deine Nachkommen gebe ich dazu extra ein Stück Land. Und er hat dieses Land auch benannt, ein Stück weit eingegrenzt. Und liebe Geschwister, das ist das heutige Israel, dieses Land. Und liebe Geschwister, Gott hat sich an sein Wort gehalten, dass in der Tat durch das jüdische Volk die ganze Welt gesegnet wurde. Viele haben diesen Segen noch nicht hundertprozentig in Empfang genommen. Und wir wollen nicht vergessen, dass Jesus in eine jüdische Familie hineingeboren wurde, dass er in Israel gelebt hat und Israel nicht verlassen hat. Und wir wollen nicht vergessen, dass dieser Jude Jesus, der selber von sich gesagt hat, das Heil kommt von den Juden, Rettung, Erlösung kommt von den Juden. Das sind Worte Jesu. Und wir wollen auch nicht vergessen, dass es vor 2000 Jahren jüdische Freunde waren, jüdische Leute waren, die in alle Welt gegangen sind und uns diese herrliche Botschaft der Bibel gebracht haben. Und diese jüdischen Jünger, diese Lernende, das ist eigentlich der richtige Begriff dazu, sie sind in die damalige Welt gegangen. Von dem Jünger Thomas erzählt die Kirchengeschichte, dass er bis nach Indien kam. Sein Grab ist offensichtlich bis heute in Indien. Von Markus sagt man, dass er bis in den Norden, die nördlichen Bereiche des heutigen Afrikas ging. Von einem Jünger, dessen Namen man nicht kennt, man weiß nicht, wer es war von den Zwölfen, aber man sagt, einer kam sogar bis nach Großbritannien, bis nach England und hat dort das Evangelium von Jesus verkündigt. Und wir wissen, dass der Paulus in der gesamten Antike auch mit Freunden im gesamten Römischen Reich die Botschaft der Bibel verkündigt hat. Und es reißt auch nicht ab, den Segen, den Gott dem jüdischen Volk verheißen hat, dass durch das jüdische Volk alle Welt gesegnet wird. Das hält bis heute an. Und das sind alles Innovationen, Entwicklungen, die vom jüdischen Volk, die Gott dem jüdischen Volk gegeben hat, die die ganze Welt auf unterschiedlichen Ebenen segnen. Das Bild reicht natürlich nicht aus, um die vielen Segnungen, die heute aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind, zu zeigen. Derjenige, der ein Smartphone dabei hat, ich sehe, 3-4 Leute haben ein Smartphone dabei. Ja. In jedem Smartphone sind israelische Entwicklungen, ihr Lieben. Und diese israelischen Innovationen sind aus unserer heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Vor allem in den Bereichen Medizin, Umwelt und Klima, in den Bereichen Sicherheit. Denken wir doch nur dran, vor wenigen Wochen hat der Geheimdienst Mossad in Deutschland einen Anschlag der Hamas vereitelt. Ja, weil die einfach gut informiert sind. Und man könnte die Liste hier fortsetzen. Gott hat sein Wort wahrgemacht und hat diesem Volk der Juden einen Segen gegeben, der eine Auswirkung bis in die heutige Zeit hinein hat. Und Gott hat sich auch an sein Wort gehalten. Das jüdische Volk, wir haben es gestern gehört. Wer war denn gestern dabei? Waren einige dabei? Wir haben es gestern gehört. Das, was die Propheten vor 2500, vor 3000 Jahren notiert haben, dass mal eine Zeit kommen wird, in der das jüdische Volk, das in alle Welt zerstreut wurde, so wie es auch Moses gesagt hat, dass es wieder zurückkommen wird in das Land, das Gott dem Abraham versprochen hat. Und in der Tat, seit 1948 hat Israel wieder eine eigene Souveränität in ihrem Staat Israel und muss sich bis zum heutigen Tag verteidigen. So, das ist das jüdische Volk. Was ist mit uns, mit Deutschland? Was haben wir für eine Berufung? Von uns steht wenig in diesem Buch drin. Was sagt die Bibel? Sagt die Bibel irgendwas über Deutschland? Ein interessanter Vers aus der Apostelgeschichte kann uns hier ein Stück weit weiterhelfen. Und da lesen wir, dass Gott alle Völker hervorgebracht hat, dass er alle Völker berufen hat und ihnen ganz spezielle Grenzen und ich sage mal Berufungen gegeben hat. Das hat er im Voraus festgelegt, welche Nationen aufsteigen sollen und welche wieder abstürzen. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, jedes Land hat von Gott eine Bestimmung. Jedes Land hat eine Berufung bekommen. Und ich bin überzeugt davon, und davon wollen wir heute reden, dass Gott möchte, dass Deutschland wieder in seine Bestimmung hineinkommt. Nämlich die Bestimmung, die er ganz von Anfang an im Blick hatte für Deutschland. Man kann diese Bestimmung erkennen, wenn wir in die deutsche Geschichte reinschauen. Das wollen wir gleich mal machen, uns mit der deutschen Geschichte beschäftigen. Und da entdecken wir ein hochinteressantes Erbe. Die Zeit reicht nicht aus, um jetzt ein ganzes Lexikon mit der deutschen Geschichte aufzuzeichnen. Aber ich möchte mal 5 Schlaglichter in unsere Geschichte werfen, die uns etliches zeigen und die letztendlich zeigen, dass die Gemeinde Jesu in Deutschland bis heute eine gültige Bestimmung, eine wichtige Berufung hat. Martin Luther, er hat nicht nur die Bibel übersetzt, sondern durch Martin Luther ist auch die deutsche Sprache entstanden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass vor der Zeit Martin Luthers in Deutschland gab es unzählige Dialekte. Und man hat sich, je nachdem, welche Grenze man überschritten hat, man hat sich kaum verstanden. Ja, ich sag mal, die Schwaben haben, glaube ich, den besten Dialekt gehabt. Der ist auch bis heute noch, den gibt es bis heute, zu Recht. Sage ich hier in Bayern. Ja. Aber was hat Martin Luther letztendlich, was war sein Ding mit der deutschen Sprache? Er hat mit seiner Bibelübersetzung nicht nur die Bibel übersetzt, sondern er hat damit eine einheitliche deutsche Sprache geschaffen. Und dadurch ist es auch dem einfachen Volk möglich geworden, einen Zugang zu Gottes Wort zu bekommen. Wir kennen seine Schattenseite. Er hatte ein sehr schlechtes Verhältnis, schlechte Aussagen gemacht über die Juden. Aber Gott hat ihn gebraucht, die Bibel jedem zugänglich zu machen. Vor Martin Luther hat Gott auch einen Deutschen berufen, die notwendig war für die Berufung Martin Luthers. Das war Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg hat den Buchdruck erfunden, wenige Jahrzehnte vor Luther. Das allererste Buch, das auf unserer Welt gedruckt wurde, das war die Bibel. Printed in Germany. Die von Luther übersetzte Bibel war somit jedem zugänglich. Und hört gut zu, allein zwischen 1522 und 1546, zwischen 1522 und 1546 wurden 1 Million Bibeln gedruckt. Die Ursprünge der Bibelgesellschaften, die finden wir in Deutschland. Die Verbreitung des Wortes Gottes, der Druck von hohen Auflagen des Wortes Gottes ist in Deutschland. Gehen wir mal ein Jahrhundert weiter, da kommen wir auf den Deutschen Philipp Jakob Spener, einer der Gründer des Pietismus. Er hat die evangelische Erneuerungsbewegung maßgeblich auch mit inspiriert. Er hat Bibelgesprächskreise begonnen. Er hat, ich sage mal, ein Vorläufer von Hauskirchen war das. Er hat Gebetskreise gegründet und er hat gepredigt, das Priestertum aller Gläubigen. Wisst ihr, was das bedeutet? Überlasst doch nicht alles euren Pastoren, sondern setzt euch, alle, die ihr heute Morgen da seid, setzt euch ein für die Belange des Reiches Gottes in eurem Umfeld. Jeder ist wichtig, das war seine Parole. Und dieser Philipp Jakob Spener, er hatte auch die Vision, dass es mit dem jüdischen Volk noch nicht Schluss ist. Er war überzeugt davon, dass Gott sein Versprechen wahr machen wird Und dass eine Zeit kommen wird, wo das jüdische Volk wieder zurückgeht in ihr von Gott versprochenen heiliges Land. Und das hat er nicht nur gepredigt, sondern er hat es auch in Taten umgesetzt. So ist er zum Beispiel in die Judenghettos gegangen, die es damals schon gab, vor allem in Frankfurt, und hat dem jüdischen Volk gedient mit karitativen Möglichkeiten. Gehen wir mal ein Jahrhundert weiter und da stoßen wir auf eine weitere interessante Person, auf einen Deutschen, Nikolaus Graf von Zinzendorf. Er hat im 18. Jahrhundert gelebt und durch seinen Dienst sind folgende interessante Dinge entstanden, die bis heute andauern. Durch seinen Dienst ist die neue zeitliche weltweite Missionsbewegung entstanden. Durch seinen Dienst entstand die Fürbittebewegung. Das 24-Stunden-Gebet hat er eingeführt, dort in Herrnhut. Er ist der Erfinder der Losungen, die tägliche Bibellese. Bis heute werden die Losungen in vielen, vielen Sprachen gedruckt. Und was damals in Sachsen begann, das wurde zu einem internationalen Segen übrigens bis heute. Das berühmte Lied, das er komponiert hat, Herz und Herz vereint zusammen, das zeugt von seiner Vision der Einheit im Leib Christi. Und nicht nur der Einheit im Leib Christi, sondern der Einheit auch zwischen Christen und Juden. Er hatte diese große Vision aus Epheser 2 und vielen anderen Bibelstellen, dass diese Mauer durchtrennt wird und dass es eine Einheit zwischen Christen und Juden gibt. Er geht sogar so weit, der Paulus, der das an die Gemeinde in Ephesus beschreibt, er sagt, hey, ich wünsche mir, und das ist eigentlich, das sollte Realität sein, wir wohnen jetzt mit den Juden in einer WG. So hätte er es heute vielleicht ausgedrückt, Hausgenossen. Das heißt, die Nichtjuden sollten auf die Juden zugehen und umgekehrt. Zinzendorf hatte auch eine große Vision für die nationale und geistliche Wiederherstellung Israels im Land ihrer Väter. Und er hat in vielerlei Hinsicht auch mitgewirkt. In seiner Zeit sind eigentlich die ersten messianischen Gemeinden in der Neuzeit entstanden. Und er hat diese messianischen Geschwister ermutigt, ihre Gottesdienste am Samstag, am Schabbat zu feiern. Weil er einfach gemerkt hat, dass die Urgemeinde ihre Gottesdienste am Samstag, am Schabbat gefeiert haben. Und er hat sie ermutigt, die messianischen Juden, das auch so zu machen. Jetzt gehen wir noch mal ein Jahrhundert weiter, da sind wir im 19. Jahrhundert. Kommt ihr mit? Kommt ihr alle mit? Oder geht's zu schnell? Im 19. Jahrhundert geschieht unter den Christen etwas ganz Bemerkenswertes. Ich nenne es mal, es war wie eine theologische Erleuchtung. Es war irgendwo so eine Art Johannesdienst, möchte ich mal sagen. Keiner der Christen im 19. Jahrhundert hatte nur eine leise Ahnung von dem großen Projekt, das im Himmel auf Hochtouren lief. Ich nenne es mal, das größte Wunder der Völkergeschichte wurde im 19. Jahrhundert im Himmel vorbereitet. Was war das größte Wunder der Völkergeschichte? Es war der Zionismus, genau. Das war letztendlich die Erfüllung von uralten Aufschrieben der Propheten. Nur einen Aufschrieb davon könnt ihr hier sehen. Und er stimmt überein mit vielen anderen Aufschrieben von Jesaja, Jeremia, von Amos und so weiter. Und um dieses große Völkerprojekt vorzubereiten, nämlich dass die Juden, die zerstreut lebten in alle Welt, wieder zurückkehren konnten in ihr heiliges Land, war es notwendig, dass Christen nach Israel gehen und dort bei dieser Vorbereitung mithelfen. Und es waren vor allem Christen aus Deutschland, die Gott in dieser Zeit berufen hat. Kümmert euch um mein Land. Und wir haben es gestern gehört, der, wo dabei war, und auch gesehen, ich habe Bilder gezeigt, dass das heilige Land im 19. Jahrhundert ein heruntergekommenes Land war.
Jerusalem war eine vernachlässigte Stadt. Und Gott hat Christen berufen, bereitet den Weg des Herrn. Und so sind zum Beispiel die Templer aus Baden-Württemberg ins Heilige Land gereist, haben Straßen gebaut, haben Städte gebaut, wie Haifa, Tel Aviv, Sorona hieß es damals, oder Rechavia, heute einer der Vororte von Jerusalem, und viele andere Orte. Die evangelische Landeskirche in Preußen spürte, und das haben sie gemeinsam mit englischen, anglikanischen Christen gemacht, sie spürten, dass sie nach Jerusalem gehen sollten. Sie verspürten in ihrem Herzen einen heiligen Ruf. Und sie sind Mitte des 19. Jahrhunderts nach Israel gereist und haben dort Aufbauarbeit geleistet. Die erste protestantische Kirche im gesamten Nahen Osten wurde gebaut in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die Christ Church. Und schaut euch mal die Kirchenfenster an. Ich weiß nicht, ob es eine andere Kirche gibt, wo man solche Symboliken in den Kirchenfenstern sieht. Der Altar mit diesem Symbol des Leuchters, mit hebräischen Schriften. Hier nochmal eine Nahaufnahme. Wir schauen uns mal ganz kurz einen anderthalbminütigen Film an, wo wir einen messianischen Juden zu Wort kommen lassen. Er hat nach der Shoah die erste messianische Gemeinde in dieser Christ Church zusammen mit seinem Bruder gegründet. Sein Name ist Benjamin Berger, sein Bruder Ruven Berger. Wir haben ihn getroffen und wir haben eine sehr interessante Dokumentation, der ist heute über 80, mit ihm aufgenommen. Hier ein kurzer Ausschnitt.
Dass die Christenheit hat vergessen, wo ihre Wurzeln sind. Und die Christenheit hat, und auch das Judentum, hat einfach gesehen, es gibt Juden und das Judentum und es gibt Christen und das Christentum. Und was man hier verstanden hat, ist, dass die zwei Teilen zusammenkommen in einen, aber es hat mit den Juden angefangen. Und das ist das Zeugnis dieser Kirche, dass die Urgemeinde eine jüdische Gemeinde war. Und deshalb der Davidstern hier und deshalb das aus dem Römerbrief und deshalb hier Immanuel steht und der Davidstern und die Krone.
Denkst du, dass die heutige Kirche oder die heutige Gemeinde wieder zurückgehen sollte an diesen Anfang?
Ich denke, es ist absolut notwendig, dass die Christen wirklich zurückkommen zu das, was am Anfang da war, weil das war das echte Apostolische. Und wir können nur nach dem göttlichen Muster die Kirche wiederherstellen, oder Gott kann es nur so machen. Wenn man probiert, es auf eine andere Weise zu tun, wird es niemals gelingen. Aber wenn man versteht, was die Apostel verstanden haben und wir bewegen uns in diese Richtung, dann werden wir erleben, Schritt für Schritt, dass die Einheit wieder zurückkommt.
Schaut euch gerne die gesamte Dokumentation an auf unserem YouTube-Kanal Faszination Israel. Ganz dabei, gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal, macht Werbung dafür. Interessanterweise in der Christ Church, der erste Bischof, 1849 wurde die Christ Church eingeweiht. Der erste Bischof war ein deutscher Jude, ein Rabbiner, der sich mit Jesus beschäftigt hat, zum Glauben an Jeschua kam. Er ging dann nach England und von England wurde er ausgesandt ins Heilige Land. Ja, es hieß damals Palästina oder hatte unterschiedliche Namen, ja, die ganzen Jahrhunderte hindurch. Aber ich finde es interessant, der erste Bischof nach der Urgemeinde, die es leider nicht so lange gab, damals, war ein deutscher Jude. Es war ein deutscher Jude. Und diese Kirche hat bis heute eine große Auswirkung. Die Gottesdienste, die sind damals in Hebräisch, in erster Linie in Hebräisch abgelaufen. Die hebräische Sprache wurde noch gar nicht richtig wieder belebt. Das kam erst im Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber sie haben gespürt, dass die Sprache des Himmels Hebräisch ist, dass der erste Teil unserer Bibel in Hebräisch geschrieben wurde, dass es Schriften davon gibt, dass man Funde, Funde gemacht mit hebräischen, uralten hebräischen Schriften aus der Zeit Jesu und noch früher. Und sie haben gespürt, in dieser Sprache müssen wir unsere Gottesdienste feiern. Und interessanterweise, die Jahre danach kamen aus aller Welt Christen und haben dort mitgeholfen mit karitativen Diensten. Und es sind Gottesdienste in allen möglichen Sprachen dort in der Christchurch in Jerusalem abgehalten worden, in Spanisch, in Englisch, in Deutsch und vor allem aber in Hebräisch. Und diese Menschen, die kamen, vor allem die aus Deutschland, sie haben dort mit karitativen Diensten geholfen, den Arabern und den Juden. Sie haben Krankenhäuser gebaut, sie haben ein Waisenhaus gebaut, sie haben für arabische Mädchen eine Schule gebaut, damit sie Bildung bekommen. Und hier seht ihr ein interessantes Bild, einer der bedeutenden Leute, die dort gewirkt haben, ein geisterfüllter Mann, Konrad Schick aus Württemberg. Er hat Araber und Juden gemeinsam ausgebildet in handwerklichen Berufen. Er hat ein ganzes Wohnviertel gestaltet und gebaut. Wer in Jerusalem war, hat vielleicht schon den Namen Mea Shearim gehört. Das war eigentlich der Plan, für das war es auch damals zur Verfügung, dass bezahlbare Wohnungen entstanden sind. Kleine Wohnungen, kleine Häuser. Und liebe Geschwister, das waren alles gottesfürchtige, bibeltreue Christen. Es waren Beter und Verkündiger. Und sie wurden von Gott berufen, um dieses große Völkerwunder vorzubereiten, mitzuarbeiten an der Wiederherstellung, mitzuarbeiten, letztendlich ohne es zu wissen. 1882 kam die erste Aliyah-Welle. Vor allem sind es Juden gewesen aus Russland. Sie kamen zurück ins Heilige Land. Sie haben Rishon LeZion gegründet, was übersetzt heißt die Ersten von Zion. Und dann hat die Geschichte ihren Lauf genommen. Und ich glaube, hier wird deutlich, liebe Geschwister, ein roter Faden zieht sich durch die deutsche Geschichte. Es ist zum einen eine Treue und eine Liebe zum Wort Gottes. Sie haben die Bibel studiert und haben sich von dem Wort Gottes, das sie täglich gelesen haben, leiten lassen. Erstens. Zweitens. Sie hatten alle eine Treue und eine Liebe zum Gebet. Und ich glaube, das klingt nach einem Programm. Vieles, was wir heute an Gebet kennen und wissen, wie ich erwähnt habe, zum Beispiel das 24-Stunden-Gebet und so weiter, das hat alles seinen Ursprung in den letzten Jahrhunderten, zumindest hier in unserem Land. Und drittens, alle Luther ausgenommen, aber alle vereint noch etwas, nämlich eine Liebe und eine Treue zu Gottes Volk, zum jüdischen Volk und zu Israel. Und wir müssen uns fragen, wie konnte eine Nation, durch die Gott so viel Segensreiches bewirken konnte, wie konnte eine Nation wie Deutschland durch Adolf Hitler und diesen antijüdischen Geist so verführt werden? Sogar weite Teile der Christenheit, der Kirche, wurden von dem damaligen Zeitgeist verblendet. Vielleicht finden wir eine Antwort. Während die Juden in den Vernichtungslagern ermordet wurden, haben deutsche Theologen die Bibel entmythologisiert. Der Hauptvertreter war Rudolf Bultmann. Er hat gesagt, wir leben in einer Zeit, in der man Licht mit einem Schalter einschalten kann, da können wir nicht mehr an die Mythen der Bibel glauben. Das sind nur Mythen. Mit anderen Worten, sollte Gott gesagt haben. Wir sind heute in einem bedeutungsvollen Jahr, liebe Gemeinde. Wir sind 80 Jahre nach Kriegsende. Und wir sind in einem, ich glaube, sehr prophetischen Jahr. Die Zahl 80 bedeutet im hebräischen Kontext, es ist eine Zeit für eine Zeitenwende, eine Zeit, um einen neuen Kurs zu kommen, eine Zeit für eine Korrektur. Und wenn wir zurückschauen, die letzten 8 Jahrzehnte, ich glaube, jeder stimmt mit mir überein. An Deutschland kann man sehen, dass es einen gnädigen Gott gibt. Ich glaube, es gibt kaum ein Land, dem es so gut geht wie Deutschland. Und Gott hat unserem Land eine unglaubliche Gnade gegeben. Was haben wir mit Gott gemacht? In den letzten Jahren wurde er immer mehr, seine Gebote, seine Satzungen, das, was Gott in seinem Wort aufschreiben ließ, das hat man immer mehr aus unserem Land entfernt. Und liebe Geschwister, es ist so gut, dass es diese Gemeinde in München gibt. Da könnte normalerweise ein lautes Amen kommen, aber es macht nichts. Es findet ein geistlicher Kampf um Deutschland statt. Deutschland ist die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Deutschland hat immer noch einen großen Einfluss. Und die Worte, die in Deutschland gesprochen werden von unserer Regierung, sie haben Kraft. Unsere Aufgabe als Christen ist es, da einzusteigen. Wir kommen da gleich noch drauf. Ihr lieben Geschwister, am 7. Oktober 2023 wurde die gesamte Welt Zeuge der schlimmsten Manifestation des Antisemitismus seit dem Holocaust. Wir gucken uns mal eine Minute an. Zusammen mit unserem Team waren wir wenige Tage nach dem 7. Oktober in Israel. Wir spürten, wir müssen dorthin. Ich war selber enttäuscht von den Nachrichten, die wir in Deutschland gehört haben. Man hat eigentlich sofort irgendwo Israel als den Schuldigen gesehen. Der Konflikt entstand nicht in einem Vakuum. So hat es uns der Generalsekretär der Vereinten Nationen gesagt. Und wir sind runtergeflogen, noch im Oktober, und sind in die betroffenen Gebiete gereist. Während wir dort waren, sind Raketen über unsere Köpfe geschwirrt und wir haben Artilleriefeuer, Maschinengewehrfeuer gehört. Gucken wir uns mal diese Minute an.
Die Terroristen sind also von Haus zu Haus gegangen, haben die Bewohner gesucht und wen sie gefunden haben, haben sie ermordet?
Ja, genau. Deswegen habe ich sie hierher gebracht, zu dem Zuhause der Familie Kutz. An diesem tragischen Morgen flüchtete sich die gesamte Familie in den Schutzraum. Jeden Freitagnachmittag ließen sie diesen Drachen steigen, damit die Leute in Gaza ihn sehen konnten als Symbol des Zusammenlebens, Seite an Seite. Hier drin wurde die gesamte Familie ermordet. Ich denke, dass die Ideologie der Hamas in vielerlei Hinsicht noch schlimmer ist als die der Nazis. So glauben sie, dass sie direkt ins Paradies kommen, wenn sie Juden ermorden.
Israel muss sich bis heute verteidigen. An zwei Fronten scheint die Verteidigung aussichtslos. Die eine Front, das sind die Medien, und die andere Front, das sind die Vereinten Nationen. 80 Jahre nach dem Holocaust, nach der Shoah, ist Antisemitismus, Judenhass, der sich vor allem heute gegenüber dem Staat Israel manifestiert, salonfähig geworden wie nie zuvor. Auch auf deutschen Straßen. Und das nicht nur einmal, sondern wöchentlich. Und der Staat hat offensichtlich dem antisemitischen Klimawandel, der sich vor allem über die Art und Weise, wie Israel sich verteidigt, manifestiert und erhitzt, wenig entgegenzusetzen. Aber liebe Gemeinde, wir haben dem etwas entgegenzusetzen. Wir haben diesem Antisemitismus und diesem Judenhass etwas entgegenzusetzen. Wir haben der Loslösung, die Bibel nennt es Gesetzlosigkeit, der Loslösung von dem Wort Gottes etwas entgegenzusetzen, etwas Gutes. Und gerade weil so viel im Argen liegt, wird jeder Einzelne gebraucht. Ich wiederhole die Worte von Philipp Jakob Spener. Ein Christentum aller. Jeder Einzelne ist heute gefragt und wichtig. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Gemeinde dringender gebraucht wird denn je. Jeder Einzelne, der heute Morgen da ist, hat automatisch, weil er hier reingekommen ist, letztendlich eine Berufung, nämlich diese drei Punkte, von denen wir eben gehört haben, die sich durchziehen durch die deutsche Geschichte wie ein roter Faden. Im Gebet stehen zu bleiben, vielleicht unser Gebetsthermometer etwas nach oben zu schrauben. Das muss sich jeder mit sich selber abmachen. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir mehr Zeit investieren in die Kraft des Gebets. Jeder Einzelne ist von Gott gebraucht, um mitzuwirken an diesem großen Segen, der von dem herrlichen Evangelium ausgeht, das schon dem Abraham, wie wir es am Anfang gehört haben, verkündigt wurde. Durch dich und deine Nachkommen werden einmal alle Familien auf der gesamten Welt gesegnet. Und ich möchte uns mit hineinnehmen in eine Vorausschau, die vor 2500 Jahren notiert wurde von dem Propheten Jesaja. Und er sieht eine Zeit voraus, in der die heute so umkämpfte, das heute so umkämpfte Gebiet im Nahen Osten einmal eine Friedensregion werden wird zum Segen für die ganze Welt mit seiner Zentrale in Jerusalem. Und Jesaja sieht eine Zeit voraus, wo sich Regierungshäupter, regierende Leute gegenseitig ermutigen werden. Das stellt euch das mal vor, das wird kommen. Und sagen, lasst uns nach Jerusalem ziehen und dort Ratschläge bekommen. Die in Jerusalem haben Lösungsansätze. Ich vermute, es wird die Zeit sein, in der der Messias, Jesus, der Messias auf der Erde regieren wird. Ihm wird es möglich sein, Konflikte zu lösen. Ihm wird es möglich sein, dass verfeindete Nationen zusammen einen Tisch sitzen und Frieden schließen. Und auf das sollten wir ausschauen. Jedes Mal, wenn wir beten, dein Reich komme, dann denkt an diesen Vers, an diese Prophetie. Das werden mal die Kennzeichen des Reiches Gottes sein. Verfeindete Länder werden zusammenarbeiten und zusammen ein Segen und ein Licht sein für die gesamte Welt. Und ist es nicht interessant, dass diese Zeit in einem Gebiet stattfinden wird, die Gott dem Abraham verheißen hat, vom Euphrat bis zum Nil, so hat es Gott dem Abraham verheißen, soll eine Region entstehen, die zum Segen wird für die gesamte Welt. Und das bitte nicht so verstehen, als ob da irgendwo ein jüdischer Staat entsteht im Sinne von einem Kolonialstaat, sondern es werden, die Bibel spricht von Assyrien, das heißt, die wird es immer geben. Ja? Das sind heute Leute, die in Syrien, Irak, Jordanien, Saudi-Arabien, ja, vielleicht sogar im Iran wohnen oder auch Teile der Türkei, ich weiß es nicht. Aber Gott hat Völker geschaffen mit einem Ziel, dass sie in die Freiheit der Kinder Gottes kommen, dass sie die Liebe Gottes spüren. Ich finde, Jesus hat diesen Vers, diese Aussage, die an Abraham gesagt wurde, durch dich werden mal alle Familien gesegnet werden. Jesus hat es wunderbar ausgedrückt. Er hat gesagt, also hat Gott die Juden geliebt. Also hat Gott Israel geliebt. Was hat Jesus gesagt? Also hat Gott die Welt geliebt. Das war und ist und bleibt der Gedanke des Himmels, dass die Welt errettet wird, dass die Welt Frieden bekommt. Und dazu ist jeder Einzelne heute Morgen notwendig. Ergreift euer Mandat, ergreift eure Berufung, investiert in Gebet. Lasst uns doch an diese alten Segensbringer, an diesen historischen roten Faden anknüpfen. Diese Treue zur Bibel, diese Treue zum Gebet. Und das Dritte, das ist mindestens genauso wichtig, diese Treue, diese Liebe zum jüdischen Volk. Gott hat sich einfach das jüdische Volk berufen. Ja? Das ist so, das können wir nicht ändern. Und es ist gut, wenn wir mit dem jüdischen Volk connecten. Der Paulus sagt es so großartig an die Gemeinde in Rom, die offensichtlich, als er diesen Brief geschrieben hat, nur aus Nichtjuden bestand. Und er hat dieser Gemeinde, eine Gemeinde vermutlich aus vielen Hauskirchen, damals gab es ja noch keine Kirchen, er hat ihnen gesagt, vergesst nicht, wir haben von dem jüdischen Volk die geistlichen Güter empfangen. Und in Römer 9 zählt er diese einzigartigen 9 Hammerfacts auf. Und jetzt ist es eure Aufgabe als Nichtjuden, ihnen auch in den irdischen Gütern zu dienen. Und liebe Geschwister, deswegen haben wir uns entschlossen als ICEJ, dass wir in Be'eri, einen der am schlimmsten betroffenen Kibbutzim, helfen. Ihr seht hier die Zahnklinik, sie ist in der Zwischenzeit abgerissen. Ja, da gibt es eine ganz fantastische Drohnenaufnahme von Professor Dr. Jürgen Würzinger. Ich habe es erst kürzlich wieder gedacht, wie hat er das hingekriegt, da mit der Drohne durch das Gebäude durchzufliegen? Schaut es euch selber an. Aber dieses Gebäude musste abgerissen werden. Und wir in Deutschland, die ICJ Deutschland, hat sich committed, diese Zahnklinik und ein Reha-Zentrum für ältere Menschen wieder aufzubauen. Die Finanzierung haben wir zugesagt. Das ist für uns ein Glaubensschritt. Ja? Und ich sage es euch mal, das kostet zusammen über 2 Millionen Euro. Wir haben die Hälfte schon zusammen, darf ich zur Ehre Gottes sagen. Und ich habe große Hoffnung, dass wir den Rest auch bekommen. Es geht hier weniger ums Geld, sondern es geht um ein Signal in Richtung Israel, dass es Christen in Deutschland gibt, die an der Seite Israels stehen. Und Israel ist heute isoliert. Jedes Mal, ich war seit dem 7. Oktober 23 9 Mal in Israel. Jedes Mal, wenn ich hingekommen bin und mit Leuten mich getroffen habe, die meisten haben gesagt, wieso kommst du jetzt nach Israel? Es gab ja viele Monate gar keine Flüge. Ja, nur El Al ist geflogen. Und ich habe gesagt, ich bin nur eine Person. Hinter mir stehen zehntausende bibelgläubige Christen, die Israel lieben und die an eurer Seite stehen. Und meistens kommen diesen Leuten die Tränen. Ich habe mit dem General gesprochen, dem habe ich das Gleiche gesagt. Er konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Sagt er, wow, in einer Zeit, wo wir nur gehasst werden, wo sich alle von uns distanzieren, gibt es offensichtlich Leute sogar in Deutschland, die uns lieben. Und ich habe gesagt, jawohl, die sitzen im ganzen Land, die beten für euch und die sind mit Wort und Tat dabei. Ich komme zum Schluss und ich möchte euch noch eine Dame vorstellen. Das ist die Rosa. Und sie hat durch eine übernatürliche Begegnung mit Gott, hat sie zum Glauben gefunden, als ihr 2-jähriger Sohn ganz kurzfristig gestorben ist. Und sie wurde zu einer Beterin. 1944 wurde ihr 18-jähriger Sohn Albert einberufen in die Wehrmacht. Und er musste zuerst an der Westfront kämpfen in der Normandie. Und dann wurde er nach Russland verlegt und hat in Russland gekämpft. Dort geriet er im März 1945 in russische Gefangenschaft. Und diese Rosa, sie hat nichts gehört von ihrem Sohn. Sie wusste nur, er war in Russland und ist vermutlich in russischer Gefangenschaft. Sie hat jeden Tag auf ihren Knien für ihren Albert gebetet. Ihre gläubigen Geschwister, so habe ich mir sagen lassen, und ihre Glaubensgenossen haben ihr gesagt, Rosa, hör mit deinem Beten auf. Akzeptiere, dass dein Albert auch vermisst ist und dass er nicht wieder zurückkommt. Sie hat 2 Jahre gebetet. Sie hat 3 Jahre gebetet, täglich. Sie hat 4 Jahre gebetet, ohne irgendetwas zu sehen. Nach 4,5 Jahren ist ihr Sohn Albert zurückgekommen aus russischer Gefangenschaft. Und er hat eine wunderbare Frau bekommen. Ihr seht sie hier, diese hübsche Braut. Und ihr seht hier auch die Rosa. Albert Bühler ist mein Vater. Und er wurde zu einem Evangelist, zu einem Gemeindegründer. Er hat viele Gemeinden gegründet. Und er hat in der ganzen Welt evangelisiert. Selbst in Amerika, er war eingeladen beim Prayer Breakfast von Jimmy Carter. Er hat in Kanada evangelisiert, in Polen evangelisiert, in Gefängnissen, in Schweden, in der Schweiz. Und im Süden Deutschlands hat er viele Gemeinden gegründet. Und ich möchte mal sagen, ich stehe hier auf den Schultern von Riesen und bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie für mich gebetet haben. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen. Paulus schreibt an den Timotheus, ermutigt ihn förmlich, bevor du irgendetwas anderes machst, bete. Vor allen Dingen betet für die Obrigkeit. Und das wollen wir heute machen. Ich möchte euch einladen, lasst uns aufstehen. Für die, die das nicht so gewohnt sind oder die jetzt auch nicht verspüren, dass sie mitbeten sollten, ihr dürft gerne sitzen bleiben, da habt ihr die absolute Freiheit hier. Aber für die, die das spüren, dass wir hier unsere Stimme erheben zu unserem Vater im Himmel, lasst uns beten für Markus Söder. Lasst uns beten für unseren Bundeskanzler Friedrich Merz. Diese werten Herren brauchen Gebet, ihr Lieben. Und wir glauben an einen Gott, der Gebete hört. Das ist nur eine von vielen Geschichten, diese Rosa Bühler. Wir erleben es täglich, dass es einen Gott im Himmel gibt, der Gebete erhört. Lasst uns zu zweit oder zu dritt zusammenstehen und für unsere Obrigkeit beten. Und ich werde dann noch einen zweiten Punkt ansagen, für den wir hier beten. Seid ihr dabei? Wir starten.